Ich hatte ja anfangs versprochen, dass wir Musik bzw. Kunst in ihren schönsten Daseinsformen besprechen. Das werden wir jetzt tun. Wir hatten die musikalische Form, jetzt geht es um die bildnerische. Wir legen Ihnen eine sehr besondere Kunstausstellung ans Herz, eine, die an einem sehr ungewöhnlichen Ort in Brandenburg stattfindet, und zwar im Barockschloss Liebe Rose in der Nähe von Cottbus ist das. Manche werden sofort, ja, kenne ich, weiß ich Bescheid, aber manche haben vielleicht sofort so ein anderes Bild im Kopf, denken Barockschloss, Liebe Rose, das ist bestimmt was total Idyllisches, ein hübscher Ort für hübsche Kunst und so. Weit gefehlt, diesem Schloss sieht man die Spuren und Narben der Zeit ebenso an wie der Kunst, die dort ausgestellt wird. Wir reden vom Kunstparcours Rohkunstbau, alles darüber erfahren wir jetzt von der Kuratorin Heike Fuhlbrügge. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.
Mit größtem Vergnügen. Ja. Seit einer Woche, seit 7 Tagen läuft die Ausstellung, 26. Ausgabe der Rohkunstbau. Vielleicht gehen wir noch mal so ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Angefangen hat es in den 90ern im Rohbau einer einstigen LPG-Maschinenhalle im Spreewald. Vielleicht erzählen Sie uns kurz von der Idee, Ausstellung überhaupt an solchen ja für Kunst eher unwirtlichen Orten auszustellen.
Ja, das Ganze fing an, das habe natürlich nicht ich initiiert, sondern Arvid Böller, der mittlerweile natürlich auch weiter ist. Damals war er Student und dann standen dort diese großen Räume leer, auch so ein bisschen verlassen einfach. Ich glaube, das war auch der Reiz wahrscheinlich. Und das mit Kunst zu füllen vor Ort, mit Künstlern, die da sind, ein Festival zu veranstalten. Ich glaube, das war sein großer Herzenswunsch und was er natürlich auch jetzt über die vielen Jahre auch verwirklicht hat. Er hat auch lange selber kuratiert und dann irgendwann geht das natürlich nicht mehr. Dann hat er sehr lange auch Mark Gisborne das kuratiert und ich bin jetzt zum zweiten Mal dabei.
Ja, und seit ein paar Jahren hat die Rohkunstbau ihr Zuhause dann jetzt im Schloss Liebe Rose. Was macht denn diesen Ort so besonders für Kunst?
Ja, das Schloss ist einmal sehr imposant. Es ist eins der größten Barockschlösser dieser Region, wo auch der polnische König auf dem Weg nach Dresden übernachtete und großartige Stuckarbeiten noch sind. Es ist natürlich auch sehr runtergekommen zum Teil, aber das macht einfach den Charme aus. Und viele Künstler, wenn ich die einlade, der eine sagt, ich meine, das war jetzt alles in der Pandemie gerade, aber der eine sagt, nee, ich weiß nicht, ich habe jetzt keine Zeit, ich kann jetzt nicht. Und wenn ich dann immer meine kleinen Filmchen schicke, die ich dann so selbst gedreht habe, das ist ja total runtergerockt, ja, der muss ich unbedingt ausstellen. Das ist irgendwie nochmal was anderes als White Cube und da zeigt die Kunst auch nochmal, wie sie besteht und wird auch selber brüchiger vielleicht, zeigt auch mehr, was sie hat vielleicht.
Ah, ich finde das total interessant, also was wirklich den Reiz ausmacht, so, Sie haben es ja gerade beschrieben, also Kunst an Orten, also Orten mit Wänden auszustellen, wo die Tapete runter,
ja, absolut, richtig.
Ne, also poröse Decken, also alles im Prinzip jetzt nicht danach ruft, dass man da Kunst zeigt, ne? Also man kennt ja wirklich die, wie Sie es gerade sagen, White Cube und diese edlen Ausstellungsräume, die es so gibt. Vielleicht nähern wir uns jetzt mal so ein bisschen dem Motto der Schau. Das heißt in diesem Jahr, ich bin Natur von der Verletzlichkeit, Überleben in der Risikogesellschaft. Da habe ich mich erstmal gefragt, was ist eine Risikogesellschaft?
Ja, das ist ein Begriff aus den 80er Jahren, eigentlich von Soziologen geprägt und geht eigentlich auf das Verhältnis von Natur ein. Das war gerade in den 80ern ein riesiger Boom mit Natur, die Ressourcen gehen zu Ende. Dann gab es irgendwann mal Sonntage, wo man nicht Auto fahren darf und. Und diese Idee, dass wir die Natur ausbeuten und wir aber gar nicht richtig mit ihr umgehen können. Diese Risikogesellschaft lebt ein bisschen drüber, über allem. Beutet die Natur aus, denkt, wir haben das alles im Griff, haben wir aber nicht. Das sehen wir an Fukushima, das sehen wir an diesen Atomunfällen oder auch daran, dass wir gar nicht wissen, wie wir überhaupt mit dem Kühlwasser umgehen sollen oder was weiß ich was. Also in unserem Generationenvertrag ist das lange nicht gelöst. Dann auch diese ganzen Pandemiesachen, die ja oft durch Zoonosen, da gibt es ja auch noch Ebola oder SARS, ist ja nicht die erste jetzt in dem Sinne. Auch wenn man jetzt anscheinend versucht, das aus dem Labor zu konstruieren. Aber wir sitzen mittendrin in Naturphänomenen, die wir wahrscheinlich selbst hervorgerufen haben und einfach das für unsere Gesellschaft mit der dieses Naturverständnis, das zieht einfach nicht mehr, weil wir anscheinend das nicht im Griff haben.
Es gab ja, ich weiß nicht, Sie werden sich sicher auch noch erinnern, zu Beginn der Pandemie, als plötzlich das Leben stillstand, als die Straßen, die Plätze leer waren, haben wir uns doch oder viele von uns sich wirklich gefragt, wie kann man eigentlich das Leben, die Gesellschaft verändern? Also es gab so eine Stimmung, sagen, ja, wie viel brauchen wir eigentlich? Oder was brauchen wir nicht? Oder wie können wir jetzt wirklich, also plötzlich waren die Kanäle in Venedig klar. Also es gab, man sah die Fische da drin und Delfine. So. Also, ne? Ja, genau, Delfine und so. Und man sagte, ja, es geht doch auch so. Ne? Natürlich geht es auf Dauer wahrscheinlich nicht ganz so. Aber meine Frage zielt jetzt dahin, oder diese lange Vorrede, spiegelt sich das auch irgendwie in der Kunst? Also ist diese Überlegung, die es da gab, also inwiefern spielt das, was wir an Überlegungen in der Pandemie auch hatten, spiegelt sich das da auch wieder?
Ja, auf jeden Fall. Einmal sind es natürlich die Ängste durch das enge Zusammenleben, was ja oft sehr romantisch ist, aber oft auch problematisch werden kann, weil wir ja nun im Zusammenleben nicht nur die schönen Seiten hatten, sondern wirklich alles, arbeiten, wir hatten ja gar keinen Ausgleich, kein Rausgehen, keine Menschen treffen. Das ist natürlich schwierig. Und das sieht man auch bei Malerei, wie bei Armin Böhm, der dann seine Zwiegespräche, seine Paarzwiegespräche gemalt hat. Aber auch, manche Künstler versuchen auch so mit Techniken umzugehen. Zum Beispiel Laure Provost, die große französische Künstlerin, die in den letzten Pavillon in Frankreich, also auf der Biennale in Venedig, ausgestaltet hat, die wiederum versucht, Techniken zu entdecken, zum Beispiel, dass wir uns an unsere Großmutter erinnern, wie nett dieses Porzellan ist, was wir für ein gutes Gefühl dabei haben. Also da sind ganz eigene Kulturtechniken, die wir eigentlich dort wiederentdecken. Natürlich auch, wie man mit Ressourcen, wie man die Natur wahrnimmt, zeichnet die Natur selber. Man guckt ein bisschen genauer hin, welche Strukturen sind in der Natur, was finden wir schön, auch am Risiko, dürfen wir uns das leisten, kann ich überhaupt die Natur noch in ihrer Größe und Risiko, also wie sie zum Beispiel Waldbrände, wie sie David Clare baut, zeichnet.
Waldbrände werden gebaut?
Clare baut.
Ach so, Clare.
Ja, ist ein Künstler, genau.
Ja, okay.
Dürfen wir sowas überhaupt gut finden? Oder unsere Normen werden hinterfragt bei einer Arbeit von, oder bei den Arbeiten von Michael Müller. Da steht dann so ein riesiger Seziertisch, aber da hängt dann eine Wärmelampe drüber. Dann fragt man sich, okay, ja, wozu brauchen wir einen Seziertisch? Da ist ja eigentlich alles kalt, wozu brauchen wir da eine Wärmelampe? Und so geht es eigentlich immer um die Diskussion um Normen. Mhm. Was ist da? Können wir das eigentlich noch oder woran erinnern wir uns und wo ist unsere Hoffnung? Und dafür haben wir halt auch die Yoko Ono eingeladen mit ihren Wish Trees, dass wir halt auch ein bisschen aktiv werden können an diesen Bäumen. Das ist eigentlich ein Konzept seit den 90ern, dass die Kuratoren, die dürfen dann, wenn wir dann die Genehmigung haben, diese Arbeit ausstellen zu dürfen, dann kann man halt Bäume suchen. Ich wollte jetzt unbedingt was aus der Region nehmen, ein Weißdorn, wo man halt seine Wünsche dranhängen darf. Die gehen dann nach der Ausstellung nach New York und dann wiederum in den Tower auf Reykjavik. Mhm. Und dort sind die alle gesammelt, über 1 Million Wünsche. Und ich finde, das ist auch irgendwie schön, sich so einzubinden, dass man auch aktiv wird und wirklich aktiv in der Ausstellung wird und sich mit anderen verbindet in der Ausstellung.
Aha. Aber jetzt Stichwort Yoko Ono, Wish Tree. Wie funktioniert das? Also Sie suchen den Weißdorn aus. Also sie gibt einfach ihre Genehmigung, diese Idee für Kunst
Das zu transportieren. Zertifikat.
Aha,
da gibt es gewisse Sachen, die man einhalten muss, zum Beispiel wie dieses Hängeetikett aussieht, was an den Baum kommt, dass man einen Baum vielleicht aus der Region nimmt, der halt später auch gespendet wird, das ist auch wichtig. Das schließt natürlich giftige Bäume aus eigentlich, zum Beispiel. Wurde mir dann auch erst klar, nachdem ich 1000 Bäume mir angeguckt habe. Ist dann, nee, das geht ja doch nicht alles. Und dann habe ich aber einen in der Nähe von Liebe Rose, also in Dubrau, eine ganz tolle Baumschule entdeckt, die fast leer gekauft war. Aber ich wollte unbedingt was Regionales nehmen. Und dann gab es Den Weißdorn, den habe ich dann genommen. Aber ich muss das mit dem Studio abchecken. Also die müssen wir mal ein Foto hinschicken, da gibt es ein Ja oder so. Genau.
Aha, interessant. Vielleicht, also wir können jetzt natürlich nicht jedes einzelne Exponat leider durchsprechen, aber das soll Sie ja neugierig machen, dann auch mal hinzufahren und sich das selber anzusehen. Aber eine Installation fand ich auch besonders interessant, nämlich eine Installation mit 600 Flaschen Mineralwasser.
Ja, genau.
Die stehen da so in so, ja, ne, also wie so Supermarktregalen, wo ich mich frage, also in dieser Kulisse, das hat was Surreales irgendwie auch. Was erzählt das? Was ist das für eine?
Das ist eine große dreiteilige Videoinstallation von Nina Fischer und Marwan Elsani, die wirklich 2012, in dem Jahr nach Fukushima, nach dem Reaktorunglück dorthin gereist sind. Die hatten dort auch ein Stipendium, haben Leute dort befragt. Also es sind wirklich Mütter, die mit dem Geigerzähler unterwegs sind in Japan, Kinder, wie sie mit der Katastrophe umgehen. Und das sind ganz viele Interviews. Und davor ist halt dieses Regal mit diesen Flaschen. Und es gab eine Anweisung in Japan, wie die Kinder sich oder überhaupt die Menschen schützen sollen, nämlich Regale aufbauen mit Wasserflaschen drin. Und das soll dann vor der Strahlung schützen. Also das ist natürlich wie so ein Akt der Verzweiflung.
Ja.
Hält vielleicht auch ein Mikronö ab. Ich weiß es nicht. Es ist ja schon ein Widerstand, aber es zeigt eigentlich, wie verzweifelt das alles ist. Und genau, das wollte ich unbedingt auch zeigen. Das ist auch mit dieser Unfassbarkeit, dieser Unsichtbarkeit, mit der man dann leben muss. Das Leben geht weiter eigentlich. Es ist eigentlich nur eine Raison, also eine eigene Raison, in der man lebt und mit der man sich auseinandersetzen muss.
Ja.
Und dafür habe ich dann auch noch als Gegenpol Gilbert und George eingeladen, mit ihrer Arbeit aus dem paradiesischen Zyklus, also wo sie wirklich versuchen, verwelkte Blätter wieder zu beleben durch ihre Farben. Und natürlich ist das bei Gilbert und George, diesem berühmten englischen Duo, britischen Duo, natürlich auch zu verstehen als eine Wiederbelebung der gesellschaftlichen Werte.
Mhm.
Also nicht nur das Leben selber, auch die Werte, die halt wieder warm gemacht werden müssen, wie hochgehalten werden müssen.
Also eine extrem interessante, brisante und ja auch im besten Sinne verstörende Ausstellung, die Rohkunstbau, bis zum 3. Oktober zu sehen im Schloss Lieberose, samstags und sonntags immer geöffnet von 12 bis 18 Uhr. Ja. Vielen Dank, dass Sie da waren, der Kuratorin Heike Frühbrügge. Vielen Dank.
Vielen Dank auch.